was ich machen kann, ist eben mich zu verbessern, meine Skills zu weiterzumachen und nicht warten, bis die Leute da zu mir kommen, sondern was kann ich in der Zwischenzeit machen? Also wie kann ich entgegenkommen und wirklich versuchen, sie zu unterstützen und da das Beste draus zu machen.
Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich total, Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier in meinem Podcast zu Gast zu sein.
Ja, klar, gerne.
Richtig cool. Ich habe mir einige Fragen für dich überlegt und ich bin aber total gespannt und immer sehr offen bei meinem Podcast, in welche Richtung sich das Gespräch so entwickelt. Von daher, genau, bin auch gespannt, was so auf deinem Herzen liegt. Du darfst gerne Themen ansprechen, die dich bewegen und worüber du gern quatschen möchtest. Aber zuallererst einmal, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, wie alt bist du?
Perfekt. Also, mein Name ist Stefan Kunz, ich bin Lettering Artist aus Zürich, ich bin 29 Jahre alt und ich bin seit 2014, habe ich angefangen mit Lettering und seit 2017 mache ich das voll beruflich, habe zuvor eine Ausbildung in der Bank gemacht und bei der UBS in der Schweiz gearbeitet, also bekannter Schweizer Banker und genau so meinen Werdegang eigentlich erlebt und groß gemacht und in den letzten Jahren eben dieses Privileg gehabt, mit vielen großen Brands wie zum Beispiel Coca-Cola, Adobe, Microsoft und Stabile und anderen großen zusammenzuarbeiten.
Und wie kam es dazu, dass du nach deiner Bankausbildung dann in die künstlerische Richtung gegangen bist?
Ja, das würde ich selber auch gern wissen, wie es da genau dazu gekommen ist. Ich kann es nachträglich kann ich es gut erklären. Vornherein, es hätte sich nie dahin gebahnt. Also ich habe damals in der Bank meine Ausbildung gemacht, also eineinhalbjähriges Praktikum, danach noch 2 Jahre angehängt und ein Förderungsprogramm gemacht. Und am Schluss von diesen 2 Jahren war ich dann, habe ich mir dann gemerkt, so nee, ich will das nicht weiterhin machen. Also ich könnte es noch 5 Jahre machen, aber nach 5 Jahren wäre endgültig Schluss. Und da habe ich gedacht, dann ziehe ich doch den Stecker ein bisschen frühzeitig, lieber jetzt als erst in 5 Jahren. Und habe den dann wirklich den Schritt gemacht, den Schritt ins Nichts. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch eher an Hochzeitsfotograf zu machen. Also ich hatte noch ein Business als Hochzeitsfotograf zu dem Zeitpunkt. Viel mehr in Fotografie als im Lettering drin. Und was ich damals noch von Lettering gehalten habe, war eigentlich sehr schlecht. Also ich wollte nicht damit mein Geld verdienen und nicht für Kunden arbeiten, weil ich immer mich gefühlt hätte, als wäre ich über den Tisch gezogen worden. Und es lag mehr an mir als an den Kunden. Das war, wie ich meine Projekte und meine Sachen gepriced habe. Und die Sachen, die ich dann daraus gelernt habe, haben mir dann aber auch geholfen, dann effektiv zu merken, ah nee, das geht tatsächlich doch und man kann es richtig gut machen. Und das hat dann auch echt geholfen, um diese Schritte dann voranzumachen, zu wissen, was man eben, wie man es in dieser Branche auch machen kann. Und eben, als ich damals noch gerade frisch gekündigt hatte, hatte ich so ein Jahr lang, wo ich wie gefühlt ein Zwischenkapitel hatte, also wo ich noch nicht im einen noch weder im anderen war und mich noch nicht auf was festgefahren hatte. Und in dem Jahr hatte ich dann eine Creative Challenge angefangen, also noch gerade am Ende von dem Jahr, wo ich gekündigt hatte. Und da habe ich 100 Days Creative Challenge gemacht und die war dann echt verrückt. Also jeden Tag für 100 Tage lang etwas Neues zu gestalten, zu posten. Und ich habe das dann richtig rigoros gemacht, also wirklich alles gegeben, was ich nur konnte. Und es musste jeden Tag etwas Verrückteres sein, Besseres sein, anders sein als der Tag zuvor. Es gab natürlich Tage, wo das nicht möglich war, aber ich habe so viel gestaltet und in dieser Zeit dann auch recht krass gewachsen auf Instagram. Und am Schluss von der Challenge, wo hatte ich angefangen mit 5.000 oder 6.000, 7.000 und am Schluss hatte ich dann irgendwie 40.000 plus oder 50.000 sogar. Und, wow. Und damals habe ich dann gemerkt, so okay, wenn es so weitergeht, hätte ich am Ende 2016, hätte ich dann 100.000 Followers und das war dann komplett außer meiner Reichweite, was ich mir jemals vorgestellt hatte. Und eben dann mich auf diesen Zug gesetzt und gesagt, okay, den fahre ich jetzt, auf diesen Gleisen fahre ich jetzt weiter. Und gegen Ende 2016 war dann effektiv ein Buch über Lettering im Werk mit einem großen Hersteller, einem Publisher in England, der das mit mir gemacht hat. Ich hatte einen Kurs, der auch vorbereitet war. Ich war mit Adobe in Kontakt und eingeladen worden zu Konferenzen. Und da viele Sachen, die sich da gerade breit und aufgemacht hatten. Und da fand ich dann eben, ich nehme diesen Weg, ich probiere das jetzt aus und ja, schauen wir mal, was daraus wird.
Aber wie war das dann am Anfang? Womit hast du dein Geld verdient? Weil wenn man startet mit 6.000, 7.000 Leuten auf Instagram und einfach mal Letterings postet, verdient man ja noch kein Geld. Oder hast du da noch von der Hochzeitsfotografie auch mitgelebt?
Genau, also von der, ich habe 2016, also wo ich geendet hatte, hatte ich noch sicher 10, 15 Hochzeiten im Jahr und die haben mich gut durchs Jahr gezogen. Mit denen konnte ich gut leben. Ich hatte auch sehr tiefe Ausgaben zu dem Zeitpunkt. Also auch jetzt noch liege ich sehr tief mit meinen Ausgaben. Und ich eben grundsätzlich damals schon nicht dumm gewesen mit wie ich halt Geld machen kann, aber trotzdem auch sehr viel dabei dazu gelernt. Also eben im Fotografieren ging es richtig gut, hatte ich auch gute Aufträge und ich habe diese Aufträge dann auch weiterhin gezogen, auch nach 2017, 2018. Also ich habe aufgehört mit der Hochzeitfotografie richtig, glaube es 2018 waren so die letzten und dann noch ein paar einzelne Freunde im 2019, die noch geheiratet haben, die ich noch dann effektiv als Kulanz durchgezogen habe und nicht als eben, weil ich das unbedingt wollte, sondern eben aus Liebe zugute, genau.
Okay. Und wie kam dann der Kontakt zu deinen ersten Kunden? Was war so dein erster bezahlter Lettering-Auftrag?
Ich glaube, das waren dann halt über Instagram Kontakte, die sich dann halt gemeldet haben und die dann gefragt haben, könntest du für meinen Brand irgendwie das und das machen? Und ich glaube sogar, es war vielleicht für ein T-Shirt-Label, die dann gemeint haben, könntest du irgendwie so 2, 3 Designs für uns machen? Und eben damals war dann halt so, boah, 100 Franken, also meine Zeit hatte damals schon Wert, weil ich das gelernt hatte, auch von der Fotografie her, dass Zeit einfach viel Wert hat. Aber gefunden, dass ich ja wirklich auch mehr eben verlangen kann, mehr verdienen kann, wenn ich da auch mehr frage.
Weil das ist ja, also 2014 war ja die Lettering-Branche, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber in Deutschland ging es ja da eigentlich erst so richtig los, 2014, 15, 16 dann stark, da war ja quasi der Markt noch gar nicht so groß, dass überhaupt die, also ehrlich gesagt, ich bin selber erst so richtig 2015, 16 dann reingestartet, das heißt, ich war selber noch nicht auf dem Markt unterwegs, deswegen sag du mir, wie groß war da der Markt schon, musstest du den Leuten erstmal erklären, was du überhaupt quasi machst und kannst und wofür das gut sein könnte in ihrer Brand oder was waren da die Anfragen quasi?
Ich bin mir jetzt am Zurücküberlegen oder versuche mir zurück zu überlegen, weil ich war auch 2014, also waren meine ersten Handlettering-Versuche. Also ich war dann noch nicht in der Szene. 2016 war wirklich, wo ich dann mit Wörter angefangen habe und mich dann halt da langsam hochgeschlichen habe. Und 2017 war wirklich, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich mache mein Geld damit. Aber jetzt zurück zu überlegen, welche Kunden eben ich habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie geschafft, wirklich Kunden zu akquirieren oder zu suchen. Also es ist meistens wirklich Glück gehabt, dass in meine Inbox dann halt die Kunden gekommen sind und die Aufträge gelandet sind. Und eben Aufträge sind bis heute noch eigentlich der kleinste Teil. Also waren wahrscheinlich 2017, 18 war's oder ja vielleicht noch 19 waren Kundenaufträge bis zum Drittel von meinem Umsatz drin. Okay. Also nie wirklich die größte Summe. Vielleicht noch am Anfang war es vielleicht noch größer, aber so vom allen Umsatz hat Kundenaufträge im Lettering-Bereich, dann war es meistens ein bisschen kleiner, als ich es also immer klein behalten. Weil ich nicht einfach Aufträge machen wollte, sondern mehr für mich arbeiten wollte. Also meine Posts auf Instagram waren mir irgendwie wichtiger und dass ich dann meine Zeit genau in das auch investieren konnte, war mir genauso wichtig. Und dabei ja, habe ich dann halt auch viel, viel abgesagt und dann eben Sachen, die dann halt nicht irgendwie meine Preisvorstellung entsprochen hatten, war dann auch etwas, was ich sofort losgelost hatte. Mhm. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, also wenn man finanziell frei ist. Also man sagt ja, ich würde gerne ein freier Künstler sein und ich würde gerne Freiheit haben in meiner Kunst. Und ich glaube, das hat man dann, wenn man eben die Projekte zusagen kann, die man gerne machen möchte, mhm, und den anderen absagen kann. Oder halt dann auch gut verdient für die Sachen, wo man sagt, so, okay, brauche ich nicht, aber dabei oder dadurch, dass ich dann halt etwas mache, was ich gern mache, schön, mhm, machen kann, dann kann ich das dann auch loslassen und abgeben.
Mhm. Aber was war dann der größte Teil, mit dem du Umsatz gemacht hast, wenn es nicht die Aufträge waren?
Online-Kurse waren immer ein, also ich habe 2017 halt den ersten Online-Kurs gedreht, damals noch in Amerika mit der Amanda Arneel. Über sie hatte das alles eingefädelt gehabt und mich dann reingeflogen und alles umgesetzt, und das war echt ein, mhm, echt ein Segen für mich. Und 2018 waren dann halt plötzlich Produkte, die durchgeschlagen haben. Also diese Composition Grids, die ich gestaltet hatte. Und dann später halt Grid Builder und Letter Builder waren dann halt eine Kollaboration mit dem Ian Barnard, die ich hatte, die ich immer noch habe. Also ist immer noch einer meiner Lieblingsgeschäftskollegen und Freunde in dem Bereich. Also ich bin so dankbar für ihn und es hat so eine gute Geschäftsbeziehung gebaut und eine Freundschaft gebaut, für eben, die wir bis heute noch extrem schätzen und da gehen können. Und deswegen, es hat eben Welten eröffnet und lustigerweise, der Ian Barnard war jemand, der mir immer voraus war in Sachen Zahlen, also auf Instagram. Und ich bin sehr, sehr kompetitiv. Also ich, eben wenn ich mir irgendwann ein Ziel setze und sage, okay, das will ich erreichen, da will ich besser sein, dann probiere ich das auch zu erreichen. Und ich hatte mir als Ziel gesetzt, ihn zu überholen und auf Instagram zu besser zu werden. Und er hat dann mal gesagt, und irgendwann hat er es gemerkt, oder ich habe es ihm, glaube ich, auch gesagt, und hat er gesagt, wenn du mich überholst, rede ich nicht mehr mit dir. Zum Glück ist es anders herausgekommen. Aber es war eben lustig, weil wir waren kompetitiv miteinander, aber das hat uns beiden auch weitergebracht, also weil wir beide auf eine Richtung gehen wollten. Wir wollten wachsen, wir wollten besser werden, wir wollten anderen Leuten helfen mit ihrer Kunst und mit ihrem Lettering und dadurch halt zusammen Produkte gestalten, kreieren, die uns eben beidseitig helfen, war super wertvoll.
Ja, also halt auf einer freundschaftlichen Ebene und nicht auf so einer Ellbogenart und Weise, ne? Richtig schön. Ich habe mal so auf deinem Instagram-Profil bis ganz nach unten gestrollt und habe mir so mal deine ganze kreative Reise so ein bisschen angeguckt und fand es echt super interessant, so deine kreative Entwicklung eben, von der du gerade auch schon gesprochen hast, zu sehen. Gab es da eigentlich irgendwelche Vorbilder, denen du nachgeeifert bist, bevor du vielleicht auf den Ian getroffen hast? Oder also vielleicht aus Amerika oder ich weiß nicht, du warst ja auch lange Zeit in Sydney, glaube ich, oder? Gab es da irgendwie Vorbilder oder woran hast du dich orientiert so?
Also ich bewege mich grundsätzlich sehr frei. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die eben, du störst über ihre Arbeit und du findest grundsätzlich schön, was sie machen. Also eine Gemma O'Brien ist ein Klassiker. Sie macht es schon seit sehr lange und hat einen unglaublich krassen illustrativen Stil und ein Auge für Details und gleichzeitig für Simplizität wie kein anderer. Eine Lauren Homm war auch jemand, wessen Arbeit eben mit ihrer Daily Dishonesty Serie, die sie gemacht hatte, und ihre eben farbenfrohen Bilder. Mary Kate McDevitt war auch eine, die halt auch im Lettering-Bereich sehr schöne, halt spielvolle Sachen gemacht hat. Und eben ich hatte ein unglaubliches Vorrecht, sehr viele von den Leuten, dessen Arbeit ich halt sehr geschätzt habe und die mir auch sehr geholfen haben über die Zeit, auch dann persönlich kennenzulernen oder mal zu treffen. Also sogar jemand mal in einem, was glaube ich, Workshop von der Firma, also ich war bei Hallmark Cards und habe dort einen Workshop gegeben unter den Angestellten und dann plötzlich stellte sich heraus, dass einer von denen so auch so ein Mural mal gemacht hatte und dessen Mural hatte ich als Pin gesetzt gehabt und es als, ja, mich für sicher für eine Arbeit inspirieren lassen. Und es hat ihn dann nachher auch total berührt und so, wow, cool, also einer von meinen Vorbildern hat einen von meinen Sachen angeschaut. Und ich glaube, das Ziel ist eben, sich weit zu inspirieren zu lassen. Ich bin nicht jemand, der sich auf eine Person fokussiert, aber eben, ich zähre sehr viel aus so bestimmte Details, die mir sehr gefallen bei bestimmten Arbeiten, zähre ich in meine eigene Arbeit rein und versuche dann zu connecten und verstehen, wie kann ich das danach einbinden und einfließen lassen in meine eigene Kunst und Arbeit, weil eben ich schätze es so sehr an die Kreativität von vielen Leuten. Also jetzt gerade ist zum Beispiel auch ein Lex Wilson, der ein 3D-Künstler und Lettering-Künstler ist, unglaublich starke Sachen macht. Und eben teilweise kann es sein, dass man sich dann plötzlich zu sehr in eine Richtung lehnt. Und da entstehen dann halt leider auch Verletzungen, wo ich dann halt auch Leute verletzt habe, indem ich vielleicht mich zu sehr auf das eine konzentriert habe und sie vielleicht nicht so benannt hatte, wie es auch hätte sein sollen. Also wo ich das überhaupt nicht aus einer Art von Verletzung oder jemand verletzen wollte oder eben ich einfach profitieren wollte, sondern einfach eben, wenn ich dich kopiere, dann zeige ich dir doch auch damit, dass ich dich wirklich wertschätze und deine Arbeit wertschätze. Und man merkt dann halt eben, da kommt eine Verletzung rein, auch aus verschiedenen Bereichen und eben in den Sachen dann das auch zu schauen, weil in unserer Branche, also wir sind nicht, keiner von uns ist eigentlich ein competitive gegeneinander. Also klar, die meisten Leute, die mir eine Arbeit von einer anderen Agentur wegklauen oder wo sich die Agentur entscheidet für jemand anders, das sind Leute, die ich meistens kenne. Also ich kenne meistens immer die Person, mit denen ich im Rennen stehe. Und das ist völlig gut. Also weißt du, die einen sind günstiger als ich, die anderen sind besser als ich, die anderen haben dann vielleicht halt keine Zeit, wenn ich dann plötzlich einen Auftrag kriege und so weiter. Es kann alles möglich sein, aber schlussendlich, wir profitieren alle, wenn wir uns gegenseitig helfen und versuchen, uns gegenseitig weiterzubringen, weil schlussendlich gewinnt nur die Branche damit was. Und wenn wir gegeneinander gehen, verlieren wir alle. Und deswegen schätze ich das eigentlich, diese Positivität eigentlich in der Szene sehr. Ich habe leider in der deutschsprachigen Community nicht so viel, also ich weiß, wie es in der englischsprachigen Community geht. Und ich hatte mit der Frau Hölle, mit der Tanja da halt auch viele Gespräche gehabt, wie es auch sehr negativ zu und her geht in Deutschland, wo ich dann halt merke, da ist ein Kampf von nein, ich mache das und ich bin besser und nein, du darfst es nicht machen und ich verstehe das noch leider noch nicht. Ich hoffe, ich werde es auch nie verstehen, aber ich merke, das drückt halt immer wieder und wir sind da eigentlich nur besser, wenn wir uns zusammensetzen und noch mehr zusammenarbeiten. Absolut.
Ja, tatsächlich, ich finde es ganz interessant, weil ich höre auch immer wieder so diese Stimmen, tatsächlich zum Glück nur vereinzelte, die genau eben sowas berichten, dass dann eben irgendwie blöde Nachrichten kommen oder so. Ich erlebe tatsächlich jetzt vor allem ganz verstärkt seit dem letzten Jahr so viel Einheit und so viel gemeinsame Stärke in der Community. Ja. Ich habe selber letztes Jahr ein Magazin rausgebracht, Typefaces, wo ich quasi verschiedene Künstler drin vorstelle oder ihnen eben Platz gebe, ihre Sachen zu präsentieren. Um sie eben auch zu stärken. Ich habe jetzt nicht die allergrößte Reichweite, aber trotzdem irgendwie gemeinsam hat man dann halt doch eine größere Reichweite. Und dadurch ist, finde ich, oder wurde mir entgegengebracht, so viel Wertschätzung und so ein gemeinsames, hey, wir kämpfen für die gleiche Sache und es ist doch cool, jeder hat seine Berechtigung und jeder macht ein bisschen was anderes und ja, der eine macht es vielleicht besser als der andere oder er hat mehr Reichweite, er hat die besseren Kunden, keine Ahnung, aber wie du gesagt hast, so ich glaube, wenn wir alle das Thema stärken und wenn einfach jeder sich auf seinen Weg konzentriert, dann gewinnen wir alle und gehen wir alle voran, so. Also ich sehe auch absolut den Gewinn durch die Synergie und durch das gemeinsame Unterwegssein einfach. Ja, mega cool, richtig stark. Erzähl mal so ein bisschen von deinen liebsten Aufträgen, weil man muss sagen, Stefan, du bist ja schon bekannt als der eben für Coca-Cola gelettert hat, der riesige Wände in Amerika und sonst wo schon gestalten durfte. Erzähl mal, wie das ist, für so eine riesige Marke zu arbeiten. Am Ende sitzt da ja wahrscheinlich auch einfach eine Person hinter der E-Mail, die mit dir schreibt. Wie war das für dich, von denen angefragt zu werden? Was war da der konkrete Auftrag? Und wie lief das so ab?
Also mit Coca-Cola war es echt spannend. Ich war in der Konferenz mit Adobe in Las Vegas Und die hatten damals, Coca-Cola und Adobe hatten wie eine Zusammenarbeit an der Konferenz dort. Sie haben Designer oder halt die Besucher ihre Glasflaschenetiketten zu beschriften lassen und die konnte man dann draufkleben. Und ich dachte, Glasflaschenetikette gestalten, langweilig. Ich gestalte gleich die ganze Flasche. Ich habe dann gefragt, ob ich die eine Flasche nach Hause nehmen darf und dann was, also ins Zimmer nehmen darf und dann was beschriften. Und dann habe ich gesagt, klar. Dann habe ich das gemacht, rausgestellt und dann den hingesetzt. Und ich habe sogar noch im Raum am Ort das gemalt, hingestellt gehabt. Und dann plötzlich war am nächsten Tag war diese Flasche nicht mehr da. Irgendjemand hat sie geklaut und mitgenommen. So, ach toll. Bin ich nochmal machen gegangen. Habe ich es dann nochmal gemacht, hingestellt und gesagt, hey, könnt ihr bitte schauen, dass diese Flasche da bleibt diesmal. Und dann haben sie das gemacht und irgendwie am nächsten Tag oder gleich noch am selben Tag werde ich irgendwie von jemand getaggt auf einen von seinen Fotos und schaue ich nach, sehe so, okay, Rafa Abreu, so, sagt mir nichts, und schaue drauf und so, VP Design von Coca-Cola, also einer Designchef von Coca-Cola selber. Sehr spannend. Schreibt drauf, so, hey, voll cool, dass du Flasche gefunden hast. Und er sagt, hey, die Flasche ist so cool. Und dann bin ich mit dem auch in Kontakt geblieben und dann irgendwann mal gefragt, so, hey, wenn es irgendwas gibt, was ich für euch machen kann, einfach fragen, ich bin dabei. Und so, und dann hat er tatsächlich eine interne Einladung für ihr Coca-Cola Weihnachtsfest, wollten sie mich anfragen. Das war Ende 2017, wo das stattgefunden hat. Dann habe ich das für sie gemacht und die waren happy und dann auch nicht mehr sehr viel gehört. Ende 2018 kam dann plötzlich so, hey, wir lancieren eine Kampagne, die heißt Kindness oder um das ganze Thema Kindness. Wir finden, du hast eine Stimme in dem Bereich, wir wollen dich da das nutzen und von dir etwas gestalten lassen. Und dann eben mit denen zusammen gearbeitet und so viel Geld auch bekommen, also weißt du, ich habe mir gedacht, so okay, ich will für sie arbeiten und ich verlange jetzt nicht so viel Geld, aber ich habe gefragt, so ja, wie viel habt ihr denn budgetiert? Und dann haben sie mir eine Zahl gesetzt und ich war so, wow, krass, okay, ich hätte die Hälfte verlangt, wenn überhaupt. Und zum Glück habt ihr mir so viel offeriert. Und dann habe ich das akzeptiert und das gemacht und so und dann habe ich noch den Vertrag gekriegt, dort nochmal durch Sachen durchgelesen und eben gelernt, lese die Verträge sehr gut durch. Lohnt sich vor allem gerade, wo wird dein Design genutzt und welche Rechte wollen sie dafür haben? Dann habe ich dann auch gemerkt, so hey, ihr braucht es doch nur für eine soziale Kampagne, also für Social Media. Wieso braucht ihr digital und Print? Und dann stellt sich raus, ja, wir würden es gerne auch auf Times Square draufstellen. Also es war bis dann noch nicht klar, im Briefing wussten wir das noch nicht, aber das würden wir gerne dort brauchen. Ich war dann komplett vom Hocker gefallen. Ich so, ja klar, also unbedingt, lasst mich schnell unterschreiben, bevor ihr es euch nochmal überlegt und es zusammenschicken.
Krass.
Ich war damals noch im Bett, als ich die E-Mail gelesen hatte und dann gedacht, okay, jetzt schlafe ich nochmal weiter, weil es irgendwie noch 6 Uhr morgens war und ich war noch so im Halbschlaf. Ich lege es nochmal weg. Und dann am Morgen stehe ich auf und denke so, ich könnte aber eigentlich auch mehr Geld verlangen, wenn sie das schon für Times Square brauchen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, versuchen wir doch noch 40% oder 50% mehr zu verlangen. Und dann habe ich diese E-Mail geschickt und es war so das längste Warten in meinem Leben. So, ich glaube, 24 Stunden keine Antwort gekriegt und dann nochmal irgendwie gewartet und ich dachte, und die wollten das unbedingt dringend haben. Ich sag's ja, nee, scheiße, jetzt habe ich's verbockt. Jetzt kriege ich nicht mal einen Auftrag für Coca-Cola, ich kriege nicht mal das Geld, was ich auch schon gedacht hätte, wäre cool. Und ich hätte es mit Times Square hätte ich einfach kostenlos gemacht. Das war irgendwo auf meiner Bucketlist von coolen Sachen, die ich gemacht haben möchte, war Times Square ganz weit oben. Und ich war dann schon richtig am Boden zerstört, so, nee, das passiert nicht mehr. Und kommen sie zurück, so, hey, Coca-Cola, also die Agentur, also Coca-Cola ist nicht ganz so flexibel, würdest du auch mit der Hälfte von dem, was du zusätzlich verlangt hast, zufriedenstellen? Und ich so, klar, unbedingt. Und zack, unterschrieben, gegeben, war immer noch viel mehr, ist ja immer noch mehr, als ich vorhin, und plus es war sowieso schon mehr als doppelt so viel, als was ich überhaupt verlangt habe. Von dem her war es unglaublich gut. Und eben dann der Auftrag, und das war dann auch mit so einem Brand, also es gibt ganz verschiedene Brands, also ich habe alles mögliche gehört, also Nike zum Beispiel, die je nachdem, also oft lassen sie die Künstler spüren zum Sagen, du weißt, wir können mit jedem arbeiten. Also wenn du deine Arbeit nicht gut machst, wir holen jemand anders rein. Und oder weißt, drücken sie dich auch so ein bisschen rein. Und Coca-Cola hat es ganz anders gemacht und auf eine ganz tolle Art. Die haben dann gesagt, schau mal, also weißt du, ich habe gefragt, so, ja, was soll ich machen? Weißt du, könnt ihr mir ein bisschen Creative Direction geben? Und so gesagt, Stefan, wir wollen einfach, dass du was machst. Und so, ja, wollt ihr Skizzen sehen? So, nein, mach einfach dein finales Ding und wir werden das abnehmen und wir werden das toll finden. Und ich so, ja, geht's eigentlich noch? Also jetzt macht ihr mir nur mehr Druck. Und dann haben sie einfach das gesagt. Und diese Linie, die ich gelesen habe, hat komplett verändert. Die haben gesagt, schau mal, Stefan, wir können uns jeden Künstler in der Welt wahrscheinlich anstellen, den wir wollen. Es gibt keiner wahrscheinlich, der zu teuer für uns wäre. Wir haben uns für dich entschieden, nicht wegen Geld, nicht wegen Budget, sondern wir wollen dich. Wir wollen deine Vision und deine Künstler-Dings. Deswegen haben wir dich ausgesucht. Deswegen vertrauen wir dir auch voll. Mach, was du für richtig hältst und wie du es machst. Hey, und es hat so krass, also Vertrauen reingeredet. Und ich glaube, wenn eine Firma sowas machen kann mit Künstlern, ist es unglaublich krass. Ich sag nicht, dass es unbedingt der beste Weg immer ist. Ich glaube, dass es auch sehr toll ist, wenn Künstler Direction kriegen. Und ich liebe das ja auch, wenn ich mit Auftraggeber arbeite. Deswegen fehlt mir das manchmal auch. Würde ich gerne mehr machen, weil sonst bin ich immer mein eigener Chef. Ich muss selber entscheiden, ob das gut genug ist, ob ich da was Besseres machen kann und so weiter. Da gibt's dann niemanden, der mir dann Feedback gibt. Mhm. Und solche Sachen eben lernt man dann weiterhin zu machen, besser zu machen. Und also es gibt wirklich ganz viele Künstler, also ganz viele Kunden, auch mit Bombay Sapphire, aber auch so einfach hier, mach du. Coole Agenturen, coole Leute. Also die sitzen auch in Düsseldorf und ich schätze es unglaublich sehr, weil auch hinter jedem Brand steht auch Person, mit denen man zusammenarbeitet. Und wenn die Zusammenarbeit gut ist, ach, dann lohnt sich das so viel. Und dann möchte man auch zusammen wieder zusammenarbeiten. Und ich finde es schon echt schade, weil Lettering ist halt echt ein spezialisiertes Tool, was man in der Grafik braucht und eben dann halt nur zeitlich einsetzt und nicht halt immer. Also es ist nicht ein Teil von dem Brand. Und deswegen wirst du wahrscheinlich selten mit den gleichen Kunden oft arbeiten, außer du schaffst an verschiedenen Projekten. Also ein Freund von mir, oder der Tiramisu, Alexis, der ist auch ein brillanter Künstler aus Paris, der schafft ganz viel und ganz oft für Nike. Und der schafft halt an verschiedenen Sachen, halt mit verschiedenen Teilen, weil Nike so groß ist und halt die dann halt immer verschiedene Aufträge für ihn haben.
Aber hast du das dann bei solchen Aufträgen auch irgendwie, dass du mit deiner eigenen Arbeit unzufrieden bist oder dass du dann so denkst, ist es jetzt wirklich würdig, am Times Square zu hängen oder bist du da so voll selbstbewusst und denkst so, natürlich, klar, let's go. Wie waren da so deine Gefühle bei?
Schwierig. Bei meiner Arbeit bin ich viel, viel kritischer. Weil das darf ich dann auch sein. Ich bin ja auch dann der Art Director, der Chef, der Auftraggeber von meinen eigenen Sachen, die ich gestalte. Viel kritischer auf diesen Sachen. Bei meinen Kunden bin ich einfach, ich bin ganz bewusst nur ihr Werkzeug. Ich setze mich genauso fest ein, ich will das Beste für sie machen, aber wo ich dann auch oft sehe, dass Künstler ein bisschen nicht unbedingt das Beste machen, und da kann man sich streiten drüber, da hat jeder vielleicht eine andere Sichtweise. Ich glaube, dass als Künstler bin ich für eine Firma, also jetzt bei Coca-Cola, bin ich ein Werkzeug für sie, um ihre Vision, um ihre Kampagne zu notieren. Das heißt, zum Beispiel, sie geben mir vor, welche Farben, welche Schrift, oder nicht unbedingt mal welche Schrift, aber eben, ich bin dann halt der... Genau, Stil, bisschen eben Farb, was das Thema sein soll und so weiter. Und in dem Ganzen drin versuche ich dann halt das Bestmögliche zu machen für sie, damit sie zufrieden sind. Es geht nicht um meine Zufriedenheit und ich glaube, da verwechseln wir oft was, dass wir uns selber verwirklichen wollen mit Kundenprojekten, die wir machen. Und ich glaube, in der ersten Linie geht es darum nicht, sondern wir wollen das Beste machen für den Kunden. Ich will, dass mein Kunde schlussendlich happy ist, weil er zahlt mich dafür. Er zahlt mich nicht dafür, dass ich happy auch noch bin und dass ich etwas mache. Und ich habe das auch in der Fotografie gelernt, also bei den Hochzeitsfotos. Schlussendlich will ich, dass meine Hochzeitspaare und die Paare, die mich engagieren, um das Fotos zu machen, dass sie die besten Fotos haben von ihrem Tag. Nicht, dass ich dann am Schluss Fotos habe für mein Portfolio, die ich danach anderen Kunden präsentieren kann, damit ich mehr Aufträge kriege. Und es hört sich so, ja, aber es geht doch Hand in Hand. Dann sage ich so, nein, es geht nicht Hand in Hand. Weil zum Beispiel, wenn an ihrer Hochzeit, an einem Pärchen ihrer Hochzeit regnet, bin ich angepisst. Ich war das oft sehr, weil ich einfach gefunden habe, es ist voll schade, weil die Fotos im Regen, die werde ich nie auf meiner Webseite posten. Und in dem Moment bin ich dann nachher nicht der beste Fotograf für meine Kunden. Und das ist dann echt schade. Und deswegen überlege ich mir dann halt oft erst, will ich mich selbst verwirklichen oder will ich halt dem Kunde entgegenkommen und wirklich das Beste für den Kunden machen? Und das heißt dann teilweise halt Revisionen zu machen, die einem nicht gefallen, und man sagt so, aber das war jetzt so toll, ich will das unbedingt so behalten. Und dann sie merken so, ja, aber der Kunde will es anders. Und ich so, okay. Und ich habe gemerkt, die Leute, mit denen du eben, je einfacher du bist zum Arbeiten mit Leuten, desto besser hast du auch dann bessere Arbeiten, auch mehr Spaß dran. Also deswegen kann ich das nur so empfehlen, das so zu machen.
Gab es da mal irgendwie einen Kundenauftrag, wo es Revisionen gab, wo du dir eigentlich dachtest so, das würde ich jetzt eigentlich nicht so machen, aber ich mache es jetzt halt, weil es der Kunde will?
Ja, oft. Also es ist auch ganz spannende Geschichten. Man sagt ja immer, der Kunde sucht immer das schlechteste, die schlechteste Skizze aus zum Weiterarbeiten. Ist wie so, wie dein Nutella-Brot fällt immer auf das Nutella drauf oder dein Marmeladebrot fällt immer auf eine Marmelade. Wie es der Kunde schafft, das so weit hinzukriegen, versteht man nicht genau, aber der Punkt darin ist, was auch ganz spannend, was ich da spannend finde, dass eben, wieso präsentierst du überhaupt eine Skizze, mit der du nicht zufrieden bist? Und das hat mein Bruder gesagt, so, wenn, also, das kannst du ja nicht erlauben, dass deine Skizzen nicht zufrieden sind und so. Und wenn der Kunde dann halt die schlechteste Skizze von mir aussucht oder die ich so gefunden hatte, weißt du, ich hab immer einen Favorit. Ich habe dann less likely one that I want to share. Und es gibt dann meistens so 2, 3, wo ich so voll happy wäre und so. Aber wenn sie das schlechteste aussuchen, dann bin ich so, okay, das ist ein Challenge. Ich muss es besser machen. Weil ich will schon auch das Beste geben. Und ich will nicht an etwas arbeiten, wo ich nicht so Spaß dran habe, aber trotzdem, dann eben sehe ich es als eine Herausforderung, wo ich was machen muss. Und eben, manchmal gibt es Sachen, wo ich dann so finde, so, okay, ich hätte es anders entschieden, aber es ist nicht meine Entscheidung zu machen. Deswegen muss ich mich nicht drauf nerven oder mich überhaupt einen Gedanke geben. Und ich kann dann auch eine professionelle Meinung abgeben. Also ich sage es dann auf den Kunden, wo ich dann sage, ich persönlich finde, dass es jetzt diesen Ding so und so besser vertragen würde oder diese Farbe hier besser eingesetzt wird. Aber das ist meine Meinung. Ich will das machen, was das Beste für euch ist. Und die können es dann nachher halt in diese Entscheidung dann reinnehmen oder dann sein lassen. Das ist dann alles ihre Entscheidung.
Ja, okay. Jetzt nach deinen ganzen Kunden, für die du schon arbeiten durftest und all die großen Projekte, von denen du jetzt so erzählt hast auch, gibt es noch, ich bin mir sicher, aber was sind noch so Kunden oder Projekte, die auf deiner Unrealistic Dream Liste stehen, Dinge, die du noch machen willst, die aktuell noch total unmöglich erscheinen?
Ich würde so gerne mit einer Airline zusammenarbeiten, also eine Lufthansa mit irgendwie Emirates, Qatar oder irgendwie eine große Airline, die wirklich eine Flotte haben und dann halt wie Schriftzüge machen, die dann auf die Flugzeuge gedruckt werden. Ich liebe Fliegen und ich hatte einen Auftrag für den Flughafen Zürich und ich muss sagen, das war einer von den coolsten Aufträgen, die ich jemals hatte. Doch das Endresultat fand ich, hatte ich super Freude daran. Aber es war, wo das war, das mir unglaublich bedeutet hat. Also genauso wie halt Coca-Cola und Times Square ist so auch eins in eins so the dream. Aber mit dem Flughafen Zürich ist immer der Ort gewesen, wo ich, wenn ich zurückgeflogen bin, ich bin ja in den letzten paar Jahren, bin ich so viel, also vor Corona noch so viel gereist, dass ich von 12 Monate war ich wahrscheinlich 3, 4 unterwegs. Und da hatte wirklich ein krasses Privileg, um so viel unterwegs zu sein und Sachen zu machen. Und deswegen dann immer, wenn ich in Zürich angekommen war, war es dann plötzlich einfach, jetzt bin ich zu Hause. Und so hat es sich halt auch immer angefühlt. Und dann halt dann dort zu sehen, in dem Flughafen, den ich am besten kenne, auch meine Arbeit zu sehen und dann auch an einem riesen Parkhaus das auf der einen Seite Front zu sehen, war echt bewältigend. Und ich kann es nicht mal wirklich beschreiben. Aber so, deswegen auf ein Flugzeug einzusteigen, wo ich auf der Seite sehe, dass ich beschriftet habe, oder ich lieb's auch, Flugzeuge zu sehen, wie sie abfliegen. Ich habe früher auch nahe vom Flughafen gewohnt. Auch in Sydney habe ich nahe vom Flughafen gewohnt. Dann siehst du halt immer die Flugzeuge, die an dir vorbeifliegen. Und dann dort den Schriftdruck drauf zu sehen, wo du geschrieben hast, ist so, oh, das wäre so wirklich schön.
Halt auch das wäre wirklich was, ja. Allein schon, ne?
Ja, riesengroß auf ein Objekt, was dir wirklich was macht, und eben auch dann halt mitzufliegen oder zu sehen, auf der Broschüre ist was oder irgendwie, ich weiß auch nicht, in Kampagnen. Ich würde auch lieben gerne in irgendwie eine Super Bowl-Kampagne irgendwas machen, mit eben Weltrekorde irgendwie zu machen oder so mit Red Bull halt wirklich die verrücktesten Lettering-Szenen machen, irgendwie mit einem Flugzeug was reinschreiben. Also ich glaube, Ideen hat's genug, und ich bin offen auch, weißt du, zum Beispiel mit Amazon alle Pakete neu zu beschriften und da war wirklich mal was, ein cooles Paket zu machen, was man dann halt sofort wieder erkennt. Ja, mit, was war's auch, wir hatten mit die Hochdruckreiniger,
Kärcher,
ja, Kärcher. Mit Kärcher was zu machen, auch dort reinzuschreiben, mit einer Autofirma zusammenzuarbeiten. Das wäre fast 2020 wäre es passiert, dass ich mit, also ich hatte so zwei Sachen, also es war 2018, am Anfang 2018, wo ich fast mit Adidas und Footlocker zusammen eine Kampagne gemacht hätte. Und dann wäre ich halt als Künstler in der Kampagne sogar aufgetreten, nicht mal wirklich was zeichnen müssen, aber halt einen Kopf dazu. Und das wäre dann halt schon, also da fand ich so, wow, das wäre voll geil gewesen. Mit Seat war auch kurz vor Corona, bevor der erste Lockdown passiert ist, wäre ich am Autosalon gewesen, mit denen eine Kollaboration gemacht. Und dann halt, weil das in Wasser gefallen ist, ist so gerade unsere Kollaboration, unsere Partnerschaft, Arbeit zusammen ins Wasser gefallen. Auf Pause, so bis jetzt halt noch gedrückt. Und das sind dann halt so Momente, wo ich denke so, ah, oh, come on, wäre jetzt schön gewesen. Aber alles zu seiner Zeit, alles im rechten Moment. Ja. Kommen dann halt die Sachen, aber eben mit einer Flugairline, mit irgendwie einem Kleiderhersteller, irgendwie Nike, Adidas, irgendwas Cooles, mit Getränkehersteller wie Coca-Cola oder halt auch Bombay Sapphire, halt eben mit Partner, wo man echt dann coole Sachen, coole Projekte dann anreißen kann, und das finde ich dann halt auch so das, was mir jetzt in der letzten Zeit immer mehr wichtig wird, mehr und mehr für die Kunden zu arbeiten, halt auch, dass sie am meisten profitieren. Wie kann es ein Win-Win für beide Parteien sein, wie es sonst nicht sein kann? Und ich glaube, das herauszufinden ist schwieriger, aber möglich, wo beide profitieren davon.
Aber wie machst du es jetzt? Du hast ja eingangs gesagt, dass du selten Kunden oder dass du bislang eigentlich noch nie Kunden akquiriert hast und die immer so zu dir kamen. Wenn du jetzt solche Träume auf deiner Liste hast, gehst du da irgendwie, also denkst du darüber nach, die quasi proaktiv anzuschreiben oder denen was zu pitchen oder irgendwie eine Idee reinzuschicken, oder quasi wartest du einfach, machst dein Ding weiter und glaubst dran, dass im richtigen Moment auch die richtige Anfrage dann reinkommt?
Effektiv das Zweite. Also ich habe schon probiert, eben Kärcher zum Beispiel haben wir schon gepitcht und eine Idee gebracht. Die fanden das toll, aber fanden so, das ist nicht unseres. Auch mit der Swiss, mit der Airline, ich habe meine Followers auch mal motiviert gehabt dazu, denen zu schreiben und es zu pitchen, so, weil das eigentlich wirklich ganz weit oben auf meiner Ziel- und Liste ist. Und die sind so, die haben mir dann effektiv geschrieben und gesagt, Stefan, danke, wir haben die Nachricht gekriegt, du hast eine gute Fanbase. Und ich so, I know, aber die haben gesagt, es tut uns leid, wir können da nichts machen. Also weißt du, das ist nicht so einfach ein Ding. Da kommt sehr viel rein und sehr große Entscheidungen, das ist sehr viel Geld, was man da reinnimmt. Und deswegen, was ich gelernt habe, ist, dass oft ein Pitch ist halt wie ein Dartpfeil ins Leere zu schießen und hoffen, dass dort ein Brett steht. Und Und selten hat's da überhaupt ein Brett, weil die Firma irgendwo komplett anders ist. Also ich konnte ja nicht wissen, dass Coca-Cola zum Beispiel eine Kindness-Kampagne macht. Null Ahnung davon. Mhm. Und die suchen halt ihre Leute, die am besten dazu passen. Und es macht auch voll Sinn. Deswegen werden sie meistens die Leute finden. Was ich machen kann, ist eben, mich zu verbessern, meine Skills zu weiterzumachen und nicht warten, bis die Leute da zu mir kommen, sondern was kann ich in der Zwischenzeit machen? Also wie kann ich entgegenkommen und wirklich versuchen, sie zu unterstützen und da das Beste draus zu machen? Mhm. Und das finde ich dann halt extrem schwierig, eben diese Moves richtig zu machen. Und eben, wir haben es nicht in der Hand, aber ich muss sagen, also ich bin gläubig. Ich glaube daran, dass ein Gott gibt, der schaut und der für uns der uns versorgt. Und er hat mich immer versorgt mit allem, was ich gebraucht habe. Also auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, in den Zeiten, wo ich gedacht habe, so hey, schön, wenn ich durchkomme und wenn es klappt. Aber nicht nur das, es hat nicht nur geklappt. Es war doppelt so gutes Jahr wie das Jahr zuvor. Also von einem extrem guten Jahr auf noch ein noch besseres Jahr zu kommen. Unglaublichen Segen und unglaubliches Geschenk. Und das kann man nicht erwarten. Und deswegen habe ich jetzt auch immer wieder losgelassen, gesagt, schau mal, wenn ich mit Gott rede, sage ich einfach, schau mal, das ist mein Traum. Das sind die Sachen, die ich gerne machen würde. Und ich glaube, dass nichts unmöglich für diesen Gott ist und für meinen Gott ist. Mhm. Und wenn er es machen möchte, wird er es machen. Und er schafft es auch oft, mich dann so zu überraschen, irgendwie mit Coca-Cola. Wie ein Traum, das war so ein Bucketlist-Traum und zack, war das im gleichen Jahr, wo ich es mir gehofft habe, kam es zustande. Mhm. Und manchen Jahren kommt es nicht so zustande, aber es kommt anders zustande, wie ich es mir vorgestellt habe und dann meistens immer noch besser.
Das finde ich so cool, Stefan, weil ich das genauso, also ich bin auch gläubig und ich habe das auch so krass erlebt und das ist auch echt was, worauf man sich, finde ich, so stellen kann und wo Gott einfach im richtigen Moment die richtigen Türen öffnet und krasse Dinge möglich werden, die man eben selber oft gar nicht, auch mit einem guten Dartpfeil nicht geschossen hätte, so, wo einfach Aufträge reinkommen oder Dinge passieren, so wie man sie selber gar nicht hätte besser planen können. Das finde ich so inspirierend auch bei dir, dass du da so viel und so offen und so direkt drüber sprichst und schreibst und letterst und richtig spannend. Wie ist das, vielleicht mal kurz zu diesem Thema, in deiner Community? Kriegst du da auch, also hast du den Eindruck, dass deine Community größtenteils auch christlich ist oder kriegst du da auch irgendwie andere Kommentare oder so?
Ich krieg beide Kommentare. Ich glaube schon, dass ein Großteil davon gläubig ist und christlich, aber ich weiß, dass definitiv auch ganz viele nicht sind. Und ich kriege das dann auch zu spüren. Also ich habe jetzt gerade 30 Days of Bible Lettering Challenge fertig gemacht, wo ich 30 Tage lang jeden Tag einen Bibelvers geschrieben habe und den noch sogar live gestreamt habe. Und in der Zeit sind dann halt auch viele Leute abgesprungen, wo gesagt haben, hey, ich sehe dich, I'll see you back in 30 days, wenn das vorbei ist. Und andere, wo auch dann gesagt haben, ich habe ganz lustige Kommentare gehabt, weil eben, wenn das Leute schreiben, dann denken das schon viel mehr andere auch. Also und ich habe auch gemerkt, es sind sehr viele Leute gegangen in der Zeit, also ich habe mehr verloren jetzt in der Zeit als gewonnen und ist dann halt rückwärts gegangen, aber auch völlig okay, also damit habe ich auch kein Problem, weil zu dem stehe ich ja auch und es ist nicht etwas, wo ich irgendwie was ansetzen will, wofür ich nicht stehen kann. Aber ja, also es gibt viele, die dagegen sind und eben dann werden, aber die werden dann schnell merken, dass ich halt dabei bin und ich versuch's natürlich auch immer auf eine Art und Weise so zu kommunizieren, dass jeder was damit anfangen kann. Ich will es niemandem aufdrücken, weil das ist nicht mein Ziel. Aber ich möchte Leute gerne in eine Position bringen, wo sie ihn effektiv suchen können, wo ich auch eben ganz offen und ehrlich über auch meine schweren Zeiten erzählen kann und offen und ehrlich darüber berichten kann, ohne jemand das halt zu irgendwie plakativ zu bringen oder halt ich mag nicht diesen Christsein ist eine heile Welt und alles ist gut und Eier, Kuchen und alles Mögliche. Gibt's einfach nicht. Und eben, ich merke so, dieses Jahr war ein strenges Jahr für mich, gerade darin. Ich habe auch gemerkt, dass gerade, wo das 30 Days of Bible Lettering Challenge angefangen hat, ich extrem angegriffen worden bin von vielen Sachen und viele Sachen schiefgelaufen sind. Und es da eben nicht einfach fällt. Also jeder, der Gefühl hat, dass Christsein ein schönes Leben ist oder deswegen besser ist, so komplett das Gegenteil. aber dafür trotzdem haben wir eben immer Freude darin, in dem, was wir durchmachen und zu erleben, so hey, ich könnte es ohne Gott, könnte ich das gar nicht machen, ging gar nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich den Halt habe und dass ich eben diese Zufluchtsort habe, weil ich könnte auch diesen Business nicht machen. Also ich jedes Jahr, ich habe keine Ahnung, wohin das geht. Also ich kann dir jetzt schon sagen, wo ich angefangen habe mit dem Lettering, ich habe bis heute lang keine Vision, wohin das es geht. Und ich habe heute Morgen mit meinem Team darüber geredet, eben, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, wie ich schon gekommen bin. Unglaubliches Wunder. Und es liegt definitiv nicht an mir, sondern mehr an, was Gott einfach alles gemacht hat, auch mit den Produkten, die verkauft worden sind und alle Sachen, die reinkommen. Ja, sind unglaubliche Sachen.
Wahnsinn. Lass mal kurz an dem Punkt einhaken mit den schwierigen Zeiten, weil, wie gesagt, man sieht immer so natürlich die großen Erfolge auf Instagram und das ist auch das, was die meisten wahrscheinlich als allererstes mit dir connecten, so der Stefan, der einfach 500.000 Follower hat, der riesen Kunden hat und so, da fällt schwer zu glauben, dass du irgendwie auch mal schwierige Zeiten hast, fällt schwer zu glauben, dass du vielleicht dir mal Sorgen machst um Einkünfte oder zukünftige Projekte. Gab es irgendwelche schwierigen Phasen auch so in deinem Businessaufbau oder in den letzten Jahren, wo du irgendwie gestruggelt bist?
Also sagen wir es mal so, sagen wir es mal anders. Wo ich mich selbstständig gemacht habe, gehen wir nochmal weiter zurück. Wo ich mich bei der Bank, wo ich dort aufgehört habe und dann neu angefangen habe, habe ich Anfangsjahr vom nächsten Jahr dann wie Gott gehört und reden hören, wo er gesagt hat, spende das Doppelte. Also ich habe Gott gefragt, so was will ich machen, was soll ich machen im Thema Finanzen, was soll ich da geben? Und da habe ich so gemerkt, Gott sagt, gib das Doppelte. Und ich habe gesagt, ja, geht's noch? Also ganz ehrlich, das Doppelte vom letzten Jahr. Ich war ein Banker, ich habe nebendran noch als Hochzeitsfotograf mitverdient. Wie geht das? Also ich habe jetzt keine Arbeit mehr. Und ich habe dann halt das mal zusammengerechnet und gemerkt, so okay, der Betrag, den ich spenden hätte wollen oder hätte sollen fürs Doppelte, wäre genauso viel gewesen, wie ich der Altersvorsorge angegeben habe. Also es ist ein Betrag, den man das Gefühl hat, so viel werde ich in dem nächsten Jahr verdienen. Und dann habe ich gemerkt, entweder habe ich die Altersvorsorge das angelogen, falsch eingeschätzt, oder ich verdiene tatsächlich, oder ich kann es unmöglich so viel geben. Also einen von den zwei Beträgen stimmt ja definitiv nicht. Und Ende Jahr, ich habe mich da überhaupt nicht mehr drauf fokussiert, nicht mehr gemacht. Und so Ende Jahr habe ich dann auch gemerkt, okay, Gott hat mir etwas, einen Betrag gegeben, aufs Herzen zu verschenken. Und dann habe ich so gemerkt, so ja, okay, das kostet mich jetzt schon viel Vertrauen, weil eben mit diesem Betrag dachte ich so, da kann ich durch das nächste Jahr gehen und es wird ziemlich easy sein. Das brauche ich so ein bisschen auf der Seite. Und dann gemerkt so, nee, komm, lass los. Habe ich es losgelassen und weggegeben. Und dann gemerkt so, habe ich mal noch mal zusammengerechnet und gemerkt so, doch, tatsächlich, jetzt habe ich wirklich so viel weggegeben, das Doppelte vom letzten Jahr. Und gemerkt so, okay, das nächste Jahr ist genau wieder das Gleiche dran. Und das Jahr darauf war wieder das Gleiche dran. Und jedes Jahr angefangen, gedacht so, das ist unmöglich, absolut unmöglich. Und jedes Jahr hat irgendwie Gott gemacht. Und das merke ich dann so, okay, krass, also auch letztes Jahr, Betrag, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe oder so, ich war einfach wirklich außer den Normen. Und irgendwie ist da zusammengekommen und nicht nur der Betrag ist zusammengekommen, sondern schlussendlich am Ende vom Jahr ist sogar noch mehr. Und ich habe echt da gedacht, so okay, das ist echt krass. Aber jedes Jahr, so die ersten 2-3 Monate, wo ich wirklich damit kämpfe und denke, so einfach, das geht nicht, ich komme damit nicht klar. Und ich habe ja gesagt, so im letzten Monat war genau das, wo es so schwierig war, sind eben gerade, weil jetzt plötzlich so die Steuern zurückgekommen sind, da ein bisschen schwierig zusammengekommen ist und ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich es nicht ganz so gut berechnet, wie ich es hätte berechnen sollen. Also ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie es weiter aussieht und wie es klappt. Und jetzt muss ich voll auf Gott vertrauen und vertrauen, dass ich genau sein Hören gehört habe und es im besten und reinen Herzen gemacht habe, wie ich es hätte machen können. Mhm. Und es in der einen Weise fuchs ich das ein so und eben jetzt gerade es ist jetzt nicht eine hohe Angst und ich merke, ich habe einen rechten Frieden drüber und eine rechte Ruhe, aber wenn es ganz blöd kommt, würde ich bankrott sein. Das ist so wie dieses, okay, das könnte tatsächlich passieren. Und wenn es gut kommt, eben geht es weiterhin gut. Aber das wäre so das Schlimmste. Und deswegen merke ich so, okay, plötzlich liegt es mal so ein bisschen auf dem Tisch, dass ich könnte bankrott sein, wenn es je nachdem ganz schlecht mit den Steuern läuft. Aber auf das muss ich mich jetzt gerade nicht fokussieren und weiterhin gehen. Und deswegen sind so, man geht durchs Jahr immer mit verschiedenen Hochs und Tiefs, eben dann kommen zeitlang keine Aufträge rein, das Business sieht nicht aus, als würde es so weiterhin wachsen, wie es sonst gewachsen ist und man hat keine neuen Ideen, man weiß nicht, wohin es geht, aber irgendwie hat bis jetzt Gott immer zur rechten Zeit, am rechten Moment die Tür aufgemacht und es ging dann plötzlich so, wow, ich habe jetzt gar nicht gewusst, woher das kommt. Also Pre-Composed Grids waren genau sowas. Also ich habe auf meiner Instagram-Story irgendwie das gezeigt gehabt, wie ich halt irgendwie so Kompositionen halt in Kästchen mache und halt so verschiedene hab. Und plötzlich flutet meine Inbox rein mit, hey, was ist das? Wo kriege ich das? Und so weiter. Und ich habe mir dann gedacht, komm, tun wir noch schnell 10, 20 noch weiter gestalten. Habe ich 25 so zusammen gehabt, das rausgesetzt und über Nacht und über eine Woche lang gab es dann irgendwie 40.000 Umsatz gemacht mit denen.
Krass.
Genau. Und genau dein Ausdruck hat genau das bisschen besprochen, weil ich habe zuvor, und ich kann es dir sagen, das Jahr zuvor hatte ich über meinem Online-Shop über das ganze Jahr wie irgendwie 1.500, 2.000 Umsatz gemacht. Und am Schluss, im letzten Monat, habe ich dann nochmal irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Umsatz gemacht. Also dann wirklich nochmal Gas gegeben und ja, ich glaube 2.000 Umsatz gemacht im letzten Monat. Und gedacht so, wow, krass, hey, wenn es so geil geht, dann kann man es ja aufbauen. Und dann kam das und es war dann plötzlich, in einem Tag habe ich mehr Umsatz gemacht als im ganzen letzten Jahr auf dem Online-Shop. Und dann das Zehnfache sogar. Und dann war ich dann plötzlich so hin und weg und so, krass. Und später noch mal einen anderen Pack gemacht und so. Und dann eben Grid Builder. Und mit Grid Builder sind wir auch schon bald, ja, auch schon bei wahrscheinlich 1 Million Umsatz mit den Produkten, die wir gemacht haben. Also, es sind halt Tools, die effektiv unglaublich gut sind für Kreative. Also es geht nicht mal um das Geld, was wir machen oder wie wir es wie wir es verdienen, weil ich kann wirklich sagen, ich spende das meiste von dem Geld, spende ich weiter. Und ist dann halt auch toll, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten halt Organisationen wie Compassion oder in der Church oder in verschiedenen Bereichen, wo halt eben Leute wirklich angewiesen sind auf das Geld. Und wenn Gott mir diese Fähigkeit gegeben hat von, ich kann Geld damit verdienen und ich bin gut im Geld verdienen, dass ich das dann nachher umsetzen kann. Und es sind dann halt immer zu rechten Momenten, sind dann halt Projekte reinkommen. Ein anderer Moment war, ich war mit einem Kunden am Schreiben und hin und her und eben, die hatten mich dann schon angefragt gehabt für einen Pitch und sind sie nachher wieder zurückgekommen später, so, ja, nee, sorry, hat nicht genug Geld, kannst du uns eine Offerte schicken für das und dann immer für das und dann wollen wir doch für das und dann immer wieder was dazu gesetzt und ich merke so, oh, come on, entweder bucht ihr mich oder ihr bucht mich nicht und hatte schon die E-Mail verfasst und so gemerkt, so eben das leise Flüstern oder die Stimme vom Heiligen Geist, die dann halt zu mir sagt, Stefan, du wirst jetzt sehr lieb sein, du wirst jetzt denen jede E-Mail zurückschreiben auf die liebste Art und Weise und alles machen, was sie verlangen. Und ich so, ach nee. Aber irgendwie hat dann plötzlich bei mir ein Switch gemacht und er so, okay, voll nett zurückgeschrieben und alles gemacht. Und 250 E-Mails später, das muss ich mal vorstellen, ich hatte mit denen schon vielleicht 10, 15 E-Mails hingeschrieben und damals war ich schon richtig so, ey, das geht nicht. 250 E-Mails später hatten wir den Auftrag und der Auftrag, das waren über 100.000 zusammengerechnet. Mit der Rabatte war es dann unter 100.000, aber ein Auftrag, den ich in 3 Wochen erledigt hatte, so viel Geld, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte.
Krass.
Und Und deswegen merke ich so, gell, und es war dann auch so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, so krass, das geht ja gar nicht. Die sind ein halbes Jahr später zurückgekommen. Ich habe mich schon richtig gefreut, wo sie zurückgekommen sind. Hey, wir wollen noch mal was Neues machen und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, cool, ich muss dir nicht so viel verlangen. Ich mache das günstiger. Und dann haben sie gesagt, nee, ist uns zu teuer. Dann habe ich gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich merke dann, da passieren manchmal Sachen, wo ich so, ich verstehe das echt nicht. Aber in dem Moment war wirklich dieses, okay, ich schreibe lieb zurück und ich mache alles, was sie sagen. 250 E-Mails durch und ich habe das dann wirklich dann durchgezogen und es ist mir nicht schwer gefallen. Ich dachte also immer so, jedes Mal, wenn ich diese Mail gesehen habe, habe ich dann geschmunzelt und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt mache ich da nochmal schnell eine Offerte, da nochmal schnell eine Offerte und so. Aber echt krass, was da passiert ist. Und solche Sachen habe ich dann halt ständig immer wieder erlebt in den letzten Jahren und gedacht so, okay, krass. Und deswegen, ich bin gespannt, was Gott dieses Jahr noch machen wird, weil sofern alles, was dieses Jahr passiert ist, sieht so ein bisschen aus, als wäre das so normal. Und ich glaube dran an dieses Abnormale, dieses komplett Außergewöhnliche, eben genau diese verrückte Sachen, die dann passieren.
Ja.
Und dann mal schauen, was da passiert.
Ich glaube, das ist genau das richtige Mindset. Tatsächlich ist es auch, wie Gott ganz am Anfang mit mir immer so ein bisschen gedealt hat, dass es so eher ums Thema Geben geht als ums Thema Einnehmen. Also Gott hat mich auch immer gefragt, wie viel bist du bereit zu geben? Und ich habe dann irgendwann mal so jemanden gehört, der gesagt hat, setz dir keine Einkommensziele, sondern setz dir Spendenziele. Wie viel möchtest du gespendet haben am Ende des Jahres?
Richtig gut.
Und das ist auch der Weg, über den ich so immer gehe und wo ich so krass merke, Gott segnet es so hart, wenn man großzügig ist. Und das ist auch immer das, wo ich mich trainiere und wo ich mein Herz irgendwie stretche und mir sage, ich will so großzügig sein wie nur irgendwie möglich und ich will mit dem Geld, was ich einnehmen darf und wo ich erfolgreich sein darf, möchte ich andere Menschen wiederum damit segnen und ihnen was davon abgeben. Richtig, richtig schön. Cool. Hey, du hast gerade schon angesprochen, dass du heute Morgen mit deinem Team gesprochen hast, so über deine Vision und so. Erzähl mal, wie ist dein Business inzwischen aufgebaut? Ich habe mir so Gedanken gemacht vorher, ich mir die Fragen aufgeschrieben und habe gedacht, siehst du dich überhaupt als ein Business, als ein Unternehmen oder siehst du dich schon noch als ein Solo-Künstler, also das ist halt stark sozusagen auf dich als Künstler und du hast Leute, die dir helfen, oder siehst du dich als Unternehmen?
So wie ich jetzt aufgestellt bin, also schon, ich sehe mich schon als Unternehmen, aber ich bin schon aufgestellt, dass es sich primär immer noch leider auch um mich dreht. Und zwar liegt es so, also mein Team ist so aufgestellt. Also ich habe eine Assistentin, das war die erste Person, die ich angestellt habe. Also jetzt hat sich auch schon gewechselt. Die eine hat dann angefangen zu studieren und hat dann auch nicht mehr die Zeit gehabt. Aber jetzt eben eine Assistentin, die 50% angestellt ist, die paar Tage die Woche da ist im Büro. Dann habe ich den Nat, der arbeitet jetzt gerade nebendran, der schneidet Videos für YouTube. Den habe ich primär für YouTube angestellt. Und dann noch den Sam, der macht so die ganze Administration, also Strategie und halt auch Organisation von wann planen wir einen Kurs rauszubringen, wann planen wir, welche Schritte müssen wir machen und so weiter. Und wie geht das Business auch ein bisschen weiter, als eben auch in welche Richtung entwickeln wir uns, wie entwickeln wir uns und so weiter. Und ich glaube, eben so aufgestellt, eben sehr hilfreich. Also er hat auch dann, der Sam macht dann auch unsere ganzen Ads auf Facebook, Instagram und Co. Und das sind dann halt eben Leute, mit denen ich dann halt auch größere Sachen machen kann, als nur, was ich selber anreißen kann. Und es hilft unglaublich. Aber war auch ein riesen Challenge für mich, ehrlich gesagt, um überhaupt jemand anzustellen. Und ich sagte aus dem Grund, weil ich hatte Angst, jemand anzustellen, weil ich dann das Gefühl hatte, ich könnte nicht dann so viel spenden und nicht so viel geben. Und auch ein Weg, wie man Gott klein machen kann, zu sagen, ja, ich glaube daran, dass das eben, dass er mehr geben kann, auch wenn ich dann auch Löhne zahle und so weiter. Und deswegen, ja, wichtig, auch Gott darin, in den kleinen Sachen zu vertrauen oder die Limitationen wegzunehmen. Und eben erst vor kurzem haben wir, vor wahrscheinlich 2-3 Monaten angefangen, halt jeden Montagmorgen ein Teammeeting zu machen, wo wir zusammen sitzen, wo wir kurz halt wie ein Input halt, wie, okay, was steht so an, wie war die Woche, und dann halt auch eben zu reden über was steht an, wofür können wir beten, und wir sind alle gläubig. Und wir stehen dann halt auch zusammen ein im Gebet, und wir beten dann auch zusammen, und das finde ich so, also für mein Business ist so das A und O, ist beten anzufangen, und das, da kann ich nicht glücklicher sein darüber. Mhm. Wirklich ein Privileg. Und aber eben nochmal zurück zu dir eigentlich zu kommen, mit den keine Einkommensziele haben, sondern eher Spendenziele. Ich finde es genial, weil ich hatte das wirklich auch die letzten Jahre. Mir war es so egal, wie viel ich in dem Jahr verdiene. Ich wollte einfach dieses Spendenziel erreichen. Und das Krasse war halt immer, dieses Spendenziel war so weit weg von dem, was ich möglich hätte machen können, dass es, ich habe es nie erreichen können. Weil jedes Jahr, wenn du endest und dann denkst, okay, nächstes Jahr will ich das Doppelte geben, du fängst an mit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Und es geht einfach gar nicht. Also ich kann es selber gar nicht machen. Und deswegen, ich glaube, es hat so eine krasse Berufung im Moment für Arbeit, also Unternehmer, die eben berufen sind, zum halt Gottes Reich zu finanzieren. Und nicht nur Gottes Reich zu finanzieren, halt auch dort eben den Armen zu unterstützen. Weil du hast eine Gabe von eben als Unternehmerin, das aufzubauen, das groß zu machen. Und dann hast du auch einen Segen darüber, dass du auch eben, dass Gott dich da auch gebraucht und eben das Beste dann nachher einsetzt. Dass es nicht darum geht, was kannst du machen? Weil ich habe dann auch mit meiner mit der Steuerkommissärin telefoniert gehabt vor ein paar Wochen und versucht ihr auch zu erklären, was darum geht. Und ich habe gesagt, schau mal, ich verstehe es nicht, weil mir geht es nicht darum, dass ich mir ein Porsche oder sonst was leisten könnte. Ich könnte mir all diese Sachen leisten, wenn ich diese Sachen nicht ausgeben würde, wenn ich nicht spenden würde. Also ich könnte mir schon lange ein Haus kaufen und alles Mögliche. Also, aber ich dann gemerkt so, nein, mein Ziel ist es, anderen Leuten zu helfen. Wenn Gott mich dazu befähigt hat, das genau zu machen, will ich genau für das einsetzen und nichts andere. Und deswegen unglaublich spannend.
Mega, wirklich spannend. Richtig cool. Und dein Team, sag mal, wann hast du dann dich zum ersten Mal getraut, jemanden anzustellen, deine Assistentin, wann war das soweit?
Das war 2019 im August. Ich habe gleichzeitig mein Studio, in dem ich jetzt sitze, gemietet. Da hatte ich genau das gleiche Problem, also aus der Wohnung raus und dann halt was anmieten. Und habe ich dann auch ein bisschen länger gebraucht, aber dann plötzlich gemerkt, so, das war das Beste, was ich jemals machen konnte, war mir ein eigenes Büro zu mieten und dann eben eine Assistentin. Dann habe ich auch gemerkt, so schnell gemerkt, das ist auch das Beste. Dann plötzlich viele Sachen, die ich nicht mehr machen wollte, jemand anders dazu zu haben. Und da merkt man auch plötzlich, so blöd es auch tönt, sich selber zu leiten ist viel schwieriger. Also jemand zu sagen, also dir selber zu sagen, ich muss jetzt das und das machen, ist viel schwieriger. Sagst du es aber deinen Angestellten, mach das und das, oder deinem Angestellte, wir machen das. Die können dann nachher nicht zurückkommen unbedingt und sagen, nee, ich habe keine Lust. Aber sich selber an die Nase zu nehmen und zu sagen, nee, ich habe keine Lust, sondern ja, dann mache ich es halt auch nicht. Und das ist dann wirklich schwieriger.
Aber ist witzig, ich habe nämlich genau auch ziemlich zeitgleich dann anscheinend mit dir im November 2019 mein Studio hier angemietet und dann auch im Januar 20 meine erste Angestellte mit ins Boot geholt. Und das war auch, aber das ist nämlich, also wir sagen immer so, wir arbeiten halt stärkenorientiert und sie ist halt total im BWL und mit irgendwie Struktur und Dinge zu optimieren. Die hat erstmal alle unsere Lieferanten durchtelefoniert und bessere Konditionen ausgehandelt und so Sachen, cool, die ich irgendwie, wo ich gar keinen Bock hätte, die aber so wichtig sind und die so am Ende halt auch wieder die Zahlen positiv beeinflussen, wenn man das einfach optimiert. Und da irgendwie nicht mehr nur alleine sich durch die Sachen durchkauen zu müssen, die halt auch dazugehören, ist schon echt mega, mega gut, ja. Und wie du vorhin meintest, so, dass man da ja auch vertrauen muss, dass es sich am Ende dann doch irgendwie wieder rechnet. Naja, im besten Fall bezahlen die Mitarbeiter sich ja nicht nur selber, sondern sorgen eben auch wieder für ein Wachstum, weil sie uns als Künstler ja letztendlich freisetzen und uns die Möglichkeit geben, mehr von dem zu machen, worin wir wirklich gut sind. Und womit also auch Geld bedienen.
Kann ja auch da gleich das Beispiel geben. Also jetzt bei dir, es hört sich an, als wäre genau deine Angestellte, die halt durch diese ganzen Lieferanten durchgestrahlt hat, bessere Konditionen, hat sie schon sehr viel mehr Umsatz. Also du kannst plötzlich mehr Gewinn machen pro pro Dings, wo du zahlst. Und schon nur das rechnet sich auf. Und bei mir war es so, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis ich jemanden selber angestellt hatte, hatte ich nie gedacht, daran gedacht, selber Workshops zu organisieren und zu hosten. Ich habe dann immer gewartet, bis halt irgendjemand einen Workshop irgendwo in dem Land machen möchte und mich dann dazu anstellt, es zu machen. Und dann, wo ich sie hatte, habe ich dann gefunden, so, komm, lass uns das machen. Sie, habe ihr dann gesagt, komm, du musst alles organisieren. Ich schaue, dass ich dann halt das Material zusammen habe und dann plötzlich merkst du, okay, dann muss ich mein eigenes Workshop-Buch haben. Ich muss das und das auch noch haben, eine Präsentation und so weiter. Und ich habe dann haben wir es tatsächlich umgesetzt, ausgeführt und schon damit hat sich sie ihren Lohn eigentlich schon selber bezahlt, wenn ich mich jetzt selber nicht bezahlt hätte in der Zeit. Und dann ist krass, aber auch dank dem haben wir dann nachher auch im 2020 dann halt auch einen Kurs aufgenommen, einen Online-Kurs, und der hat sich dann eben, der hat dann auch unser ganzes Jahr eigentlich finanziert, wenn wir es so nehmen wollen. Und solche Sachen, dann merkst du dann plötzlich schon, eigentlich war es gut, dass ich die Person angestellt habe. Auch der Sam, der hat dann auch Facebook-Ads aufgestaltet und seinen Lohn auch mehrmals rausgeholt. Und wir sind dann halt auch, also ist mir auch bewusst, als Unternehmer will ich halt natürlich schon auch schauen, dass wir die Lohne reinholen. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel jetzt Instagram, wäre bei mir jetzt bis jetzt lange nicht profitabel gewesen. Ich hole halt viele Aufträge durch Instagram, ich hole auch viele Kunden durch Instagram. Und ich habe mir auch gesagt, ich will auf YouTube wachsen. Und deswegen habe ich auch den Nat angestellt letztes Jahr. Also letztes Jahr, also die Judith hatte ich damals in 2019 angestellt, dann den Sam anfangs 2020 und dann den Nat im auch Mitte 2020. Und dann hat sich halt das Team auch sich verdoppelt wieder. Und dann merkt man halt auch eben, es hat auch genauso deine Challenges, dass du immer plötzlich mehr Team führen musst, mehr verstehen musst, okay, was macht die Person, wo arbeitet sie dran, in welch arbeiten wir alle am gleichen Strick oder sind alle in eine andere Richtung und so weiter. Und beim Nat bis jetzt war es halt auch viel, dass halt YouTube uns bis jetzt monetarisch nicht sehr viel reinbringt, aber es ist halt ein Stammbaum, den man halt, oder ein Baum, den man halt wachsen lassen möchte, bis halt wirklich groß ist, dass er auch reif ist und Früchte trägt, das braucht seine Zeit. Und ich weiß noch nicht, ob das in diese Richtung überhaupt geht, hoffe ich mal, aber das werden wir alles noch sehen.
Und sind das alles Freunde von dir, oder wie hast du deine Mitarbeiter gefunden?
Also jetzt die, damals die Judith, die kannte ich schon, mit der in Australien auch zusammen ab und zu mal gearbeitet gehabt. Und also sie hat mir geholfen, halt bestimmte Kunstwerke auszumalen. Und dann, wo sie in die Schweiz zurückgekommen ist, habe ich sie dann gefragt, so, du, was machst denn du eigentlich im Moment gerade? Und dann einfach spontan. Und es war dann halt wirklich kein Anstellungsgespräch. Beim Sam war es dann auch was Ähnliches, war er selbstständig und hat nebendran dann halt in der Zeit gerade nicht so viele Aufträge gehabt. Dann habe ich ihn gefragt, du, was brauchst du zum Überleben oder zum Miete und alles Mögliche zu zahlen? Und schauen wir, dass wir dir eine Anstellung für das geben können. Und den Nat, den kannte ich auch noch von früher, von Australien. Also es sind alles Leute, die ich schon vorher schon kannte, bis jetzt auf die jetzige Assistentin, die Kathleen, die ist dann über eine Freundin von mir dann halt und eine Bekannte von mir dann zusammengekommen. Also es sind schon meistens Leute, die ich kannte, weil ich habe nie effektiv irgendwo ausgeschrieben, ich suche jemand oder so, oder auf Instagram geschrieben, ich würde jemand anstellen oder so. Aber ich bin mir zum Beispiel jetzt auch im Überlegen, ob ich vielleicht halt Praktikanten oder Praktikantin irgendwo suchen würde. Aber eben auch Lohngehälter in der Schweiz, in Zürich vor allem, sind halt schon sehr hoch. Und das heißt, das drückt schon ein bisschen auch auf die Finanzen, aber trotzdem, es lohnt sich.
Und es sind halt Fixkosten einfach, ne?
Ja.
Eben, das finde ich halt
krass. Ja, du kannst nicht halt aussuchen, ob du das den Monat zahlst oder nicht zahlst. Also, aber
genau.
Eben,
ganz
da wiederum,
egal, wie es läuft, dann
Gott vertrauen und so zu erleben, genau, dass er schaut.
Ja, das stimmt. Das ist halt, finde ich, das Krasse, sobald man Personal anstellt, so was bei mir zumindest, diese Angst, auch zeitgleich mit dem Studio, was ich angemietet habe, ich muss jetzt so und so viel 1.000 Euro im Monat auf jeden Fall einnehmen, noch bevor ich einen Euro verdient habe, einfach nur, damit hier nichts bankrott geht. So. Also diese Verantwortung, mit der man halt lebt und da so reinwächst. Und gerade eben, ich war auch vorher 3 Jahre im Homeoffice, habe in der WG gewohnt, habe einfach alles so total low budget von zu Hause gemacht. Und dann plötzlich so diese ja, in dieses Wachstum selber überhaupt erstmal reinzuwachsen, in diese Unternehmerrolle und wie du auch gesagt hast, Chef zu sein und Leute anzuleiten. Gerade auch Praktikanten hatte ich auch schon zwei. Das ist schon auch nochmal was anderes, weil die eben nicht nur kommen, um zu arbeiten, sondern die kommen halt auch, um zu lernen. Und kann ich überhaupt, bin ich überhaupt schon in der Rolle, dass ich jemanden so anleiten kann, dass er bei mir auch noch was mitnehmen kann und nicht einfach nur für mich eine Arbeitskraft ist, so. Das ist schon auch herausfordernd. Sag mal, wie war für dich so das letzte Jahr Corona? Wie hat sich so deine Arbeitsweise verändert? Hat sich irgendwas an deinem Tagesgeschäft verändert, an deiner Strategie, deiner Vision?
Also die Vision hat sich nicht geändert, die habe ich immer noch nicht. an meiner Arbeitsweise hat sich schon vieles geändert. Also das Reisen ist natürlich jetzt alles entfallen. Und das ist natürlich ein Riesenteil für mich, weil ich bin eben, wie ich schon gesagt habe, drei bis vier Monate im Jahr war ich unterwegs und ich war, bevor der erste Lockdown gekommen war, war ich im Januar in Indien, im Februar in den Philippinen und dann noch in London. Und das war bis Ende Februar. Und dann kam März und dann war ich plötzlich so, okay, jetzt heißt nicht mehr fliegen. Und es war dann schon echt heftig und es hat mich dann schon viel gekostet, weil ich dann auch gemerkt habe, ich diesen Abwechsel oder die Abwechslung habe ich sehr gebraucht, um halt auch plötzlich halt wochenweise am Stück im Büro zu sitzen, ist mir dann sehr schnell verleidet und habe dann auch so viele Sachen gehabt, die überhaupt nicht funktioniert haben. Eben ganz viele auch Workshops sind dann ausgefallen, so Live-Workshops, die ich dann gemacht habe. Und da habe ich dann aber auch wieder tolle andere Varianten. Also wir haben die Bootcamps angefangen, ein paar Mal Procreate Bootcamps gestartet. Die sind Workshops, die über halt 6 Wochen sich extenden und wo man halt dann jede Woche am Dienstagabend dann halt live über Zoom mit den Leuten zusammentreffen. Ich habe zum Beispiel morgen Abend wieder einen mit einem 3D-Bootcamp und das sind dann so tolle Abende mit den Leuten zusammen. Also es sind inzwischen live dabei, sind teilweise zwischen 200 bis 50 Leute, die da halt dabei sind. Also plötzlich merkt man, man kann mit unglaublich vielen Leuten gleichzeitig sich treffen und man kann auch eine Lernexperience ganz anders aufbauen, weil sonst bist du an einem Tag, versuchst du alles zu füllen und du merkst einfach, das geht ja gar nicht. Also weißt du, du hast keine Chance, all diese Sachen zu merken. Und wenn du das dann nachher über Wochen machst, dann hast du wirklich eine Woche Zeit, um halt bestimmte Sachen auszutesten und zurückzukommen und diese Aufgaben zu machen. Und das finde ich so cool und so spannend. Und deswegen würde ich das auch sofort wieder so machen. Und dann haben auch sie dort Zeit, auch mit Breakout Rooms, mit Leute kennenzulernen, mit denen zu quatschen, reden. Und echt, echt genial. Also ich schätze das super. Und es hat auch eben da in dem Bereich Sachen geändert. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich das wieder ändern würde, weil ich finde, über Wochen zu lernen viel besser, als halt alles in einem Tag reinzupreschen und dann nachher zu schauen. Hoffentlich haben sie sich, können sie sich nicht noch dran erinnern. Genau.
Sind es dann alles amerikanische Teilnehmer oder ist es dann auch
aus der ganzen Welt?
Oder?
Also wirklich von Australien bis zu Hawaii haben wir jetzt in dem Bootcamp jetzt gerade wirklich alles über die Bandbreite. Und echt ganz cool. Also ich freue mich jeden Abend wieder mit denen das zu machen. Ist auch unglaublich intensiv, weil ich jetzt gleich, also im letzten Monat war es dann halt intensiv, weil dann hat der Kurs gestartet. Ich hatte den noch nicht fertig geschrieben und gleichzeitig hatte ich noch den Challenge am Start. Und dann plötzlich gemerkt, so jeden Tag Livestream plus dann noch einen Kurs zu schreiben und die Sachen zu machen, das war dann halt plötzlich super. Also mein Kopf hat dann schön explodiert und wusste nicht genau, wie ich das zusammen machen. Aber jetzt habe ich den letzten Kursteil geschrieben. Der ist ready. Ich muss noch was aufnehmen und dann noch eine Aufgabenblatt fertig schreiben und dann bin ich durch.
Cool. Ja. Sehr, sehr spannend. Stefan, wir sind so ein bisschen am Ende meiner Fragen angekommen. Außer es gibt noch irgendwie so ein Thema oder vielleicht, wenn du was parat hast, ein Ratschlag oder etwas, was du Künstlern mit auf den Weg geben würdest. Jungen Künstlern.
Müssen wir mal kurz zusammen meine Gedanken zusammen.
Das ist immer eine sehr allgemeine Frage, aber...
Nee, aber es ist eine gute Frage. Also Eben grundsätzlich sage ich Leuten, nicht so viel reden, einfach machen. Also es gibt so viel, es kommt andere Frage. Wo bist du gerade dran? Was merkst du gerade, was dir weiterhelfen könnte? Oder wo steckst du gerade drin, wo du merkst, so, da könnte ich vielleicht ein bisschen Ratschlag gebrauchen?
Wo ich einen Ratschlag gebrauchen könnte?
Ja.
Also das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, das war eigentlich schon sehr ermutigend für mich, mit dem Thema Gott zu vertrauen, dass es wieder, ja. Dass es wieder weitergeht und geradeaus und bergauf vor allem auch geht. Du, das wären jetzt ganz konkrete Sachen tatsächlich, wo ich dich fragen würde nach Ratschlägen zum Thema Ads, zum Thema digital verkaufen, weltweit verkaufen, so Sachen. Aber
jetzt, ich tue es mal generalisieren, weil so gehen wir es nicht direkt auf Ads genau. rein, so kann jeder was rausnehmen. Grundsätzlich eben zum Thema Ads würde ich dann sagen, nehmen wir es mal grundsätzlich, das ist mit irgendwas Neues ausprobieren. Sachen, wo man vielleicht nicht so gute Ahnung hat, wo vielleicht ein bisschen zu komplex scheinen und zu groß scheinen. Was ich gelernt habe in dem Bereich ist, wir haben es mal probiert gehabt mit Ads und es hat nicht funktioniert. Und wir haben gedacht so, ja, es funktioniert grundsätzlich wahrscheinlich nicht für uns. Mhm. Wir waren komplett falsch. Und ich habe dann auch dann plötzlich eine mit dem Ian war ich dann in London, anfangs 2020, war im Hotelzimmer und gell, ich habe dann gedacht so, ja, jetzt müssen wir halt ein Video produzieren oder was Cooles machen und so. Und ich komme da nicht klar, das funktioniert nicht. Wir waren im Hotelzimmer und dann haben wir tatsächlich einfach gemerkt, okay, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, dann müssen wir zum Abendessen mit noch jemand anders gehen. Und in dieser halben Stunde habe ich dann gedacht, komm, lass uns doch schnell was mal filmen. Einfach, ich habe irgendwie so einen Blitzgedanke, lass uns das einfach kurz machen. Wir haben das schnell zusammen gefilmt, paar Minuten, 5, 10 Minuten dran gearbeitet. Ich habe es dann an meinem Handy zusammengeschnitten und wir haben das als unsere erste Ad gebraucht, zum das zu publizieren. Und diese Ad hat so viel Umsatz generiert, hat auch viel gekostet, aber auch viel Umsatz generiert, dass es unglaublich viel wert war. Was ich daraus gelernt habe und was mein Tipp oder mein Ratschlag an allen ist, die da zuhören, wir machen uns die Sachen oft viel zu komplex. Wir haben eine Vorstellung, was es braucht, um eine professionelle Werbung zu schalten, was es für Möglichkeiten braucht, um sowas gut zu machen. Und wir denken dann oft, es braucht, um so und so viel Geld zu machen, braucht es auch so und so viel Einsatz. Und dann stimmt es oft gar nicht. Also eben oft müssen wir uns sagen, einfach, mein Ziel ist es heute, eine Ads rauszustellen. Und das soll das Ziel sein, nicht wie effektiv sie sein soll, nicht wie gut sie funktioniert, weil wir lernen dann viele Schritte danach. Aber schon nur dahin zu kommen, machen wir schon ganz viele Schritte, die wir einfach schnell überspringen. Und ja, eben, wir lernen schnell zu laufen, bevor wir eigentlich effektiv richtig gehen können. Und ich glaube, für uns war das unglaublich wertvoll, weil wir gemerkt haben, krass, wir haben, was wir dort damals in einer halben Stunde umgesetzt haben, haben wir nie wieder replizieren können auf diese Art und Weise, weil das war einfach so simpel, wir haben es so einfach gedacht, wir haben uns in einen Zeitrahmen reingesetzt, den wir einfach hatten und wir haben uns einfach gedacht, komm, wir machen es einfach mal, ist scheißegal und ich brauche das Wort scheißegal wirklich mal für das, sagen, scheißegal, es wird jetzt einfach so, wie es wird und ob es richtig kacke danach ist, dann löschen wir es halt, aber wir haben nur eine halbe Stunde verloren und und wir haben dann über eben so viel gelernt über diese ganzen Sachen. Ich glaube, wahrscheinlich die meisten haben diese Werbung gesehen mit dem S, wo der Ian malt dann das S erstmal ganz falsch und dann, nein, mit dem Letter Builder ist es ganz einfach. Und das stimmt, es ist ganz einfach. Aber der Ian musste sich auch anstrengen, um ein richtig schlechtes S zu malen, weil es so in seinen Muskeln schon eingebaut ist, dass es nicht mehr so ging. Aber eben, unglaublich einfache Idee. Manchmal ist so halt Schnapsidee ist manchmal die beste Idee. Und anstatt, dass wir unsere Ideen im Kopf behalten, sollten wir es einfach mal umsetzen. Und ich muss mich auch jedes Mal wieder daran setzen, zu sagen einfach, komm, jetzt machen wir es einfach. Und es wird vielleicht nicht gerade so gut sein. Und oft sieht es am Anfang nicht so gut aus. Ich kann dir jetzt gerade auch zeigen, ich habe für den Muttertag, wollte ich auch ein Video machen. Und ich habe mir einfach in meinen Gedanken über das ganze Wochenende gejammert und geklagt, weil ich gefunden habe, nein, ich habe keinen Bock. Und jetzt haben wir dann halt eine Idee, ein bisschen gebrainstormt, vielleicht ist nicht die beste Idee, aber halt ein einfaches Level 1, simples Design zu machen mit Komposition, Level 2 mit bisschen dick und dünn noch einzusetzen, bisschen in Schriften stellen und dann Level 3 mit Farben und mit irgendwie Illustrationen das richtig noch rauszuholen. Und hoffentlich findet jeder irgendwas damit, was er damit anfangen kann, aber schlussendlich muss man einfach machen und nicht zu lange drüber reden. Und ich glaube, das ist so das Beste, was ich an Tipp weitergeben. Nicht drüber reden, einfach machen. Jeder hat gute Ideen, zu wenige Leute setzen sie um.
Ja, tatsächlich, ich finde halt oft, dass das Problem ist, man hat gute Ideen oder ich habe gute Ideen, ich glaube, sie sind gut in meinem Kopf, und dann fehlt es mir an der Fähigkeit, sie umzusetzen. Also ich komme dann einfach so an meine Grenzen und dann frustriert mich das so sehr, dass ich das, was in meinem Kopf ist, nicht aufs Papier oder wo auch immer hinbekomme, wo ich es gerne hätte, und da an diesem Punkt dann so scheitert, dass es halt quasi die Umsetzung nicht so klappt.
Genau, aber wie du es richtig gesagt hast, was dir nichts bringt, ist die Idee in deinem Kopf. Dort wird sie nicht besser werden. Und dort wird sie sich nicht weiter verbessern. Und zum Beispiel Skizzieren ist auch so was Wunderbares. Skizzieren hilft uns, unsere Idee überhaupt zu entfalten. Weil in unserem Kopf mag sie gut erscheinen, aber auf dem Papier funktioniert sie noch nicht. Und diesen Spagat müssen wir immer wieder gehen. Und eben, ich bin sehr frei mit Leuten. Also wenn du mir eine Idee erzählst und würde ich sie wahrscheinlich auch im nächsten Podcast, wenn ich sie gut finde, auch wieder an einem anderen Podcast auch wieder weiter erklären und erzählen. Und es liegt nicht daran, dass ich einfach das weiter plappere, aber ich denke so einfach, solange du das nicht umgesetzt hast, was du erzählt hast, ist sie wirklich nutzlos. Und das ist so mühsam, aber ich sag's einfach, es bringt effektiv nichts, wenn du es nicht richtig umsetzt. Und deswegen, wir müssen daran arbeiten, die Sachen umzusetzen, es richtig geil zu machen, weil eben, ich könnte die beste Idee haben, aber wenn ich sie nicht selber umsetze, dann bringt es auch nichts. Und wenn es jemand besser ist, der sie besser umsetzen kann, dann hätte es auch verdient. Also das müssen wir uns auch einsehen, wo andere Leute einfach besser sind als wir und diese Sachen dann auch besser machen können.
Und da aber umso cooler wäre es ja dann eigentlich, Leute zu finden, die es besser können, sich dann zusammenzutun und dann ist der eine Ideengeber und der andere die Umsetzung gekraft. So.
Absolut.
Dann wäre es auch wieder eine schöne Synergie.
Ja.
Richtig cool. Stefan, ich habe zum Abschluss noch 5 This or That Fragen an dich. Analog oder digital lettern?
Both. Darf ich nicht sagen. Wäre ich auf einer Insel, würde ich digital sagen.
Okay. Horizontal oder vertikal lettern? Also auf dem Papier, auf dem Tisch oder, weil du ja auch viel so an der Wand, Tafel.
Ja. So. Also am Tisch oder vertikalen Dings.
Genau.
Ja, dann wahrscheinlich schon Doch, hier wird schon horizontal. Vertikal ist anstrengend.
Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Auf Papier oder auf anderen Untergründen?
Auf alles.
Kloschüssel.
Ja, also ich bin auch wirklich bekannt geworden dadurch, dass ich halt mich nicht scheue, auf irgendwas anderes zu malen. Und eben der Klodeckel ist viral gegangen. Auch aus verschiedenen Gründen. Aber eben, ich liebe es einfach auf egal was und keine Rücksicht davon zu nehmen, von was gehört sich und was gehört sich nicht.
Ja. Instagram oder YouTube?
In Bezug auf was?
Auf Community, Aktivität. Bist du lieber auf YouTube unterwegs oder Instagram?
Ich selber verbringe viel Zeit auf YouTube. Ich liebe YouTube. Aber ich erlebe die Community nicht so stark. Also ich mache viele Livestreams und dort erlebe ich die Community sehr stark. Auf Instagram kenne ich die Leute halt besser und Kommentare und so weiter und halt DMs. So Community-mäßig schon, vom Content zu lesen, anschauen und so weiter, ist halt YouTube schon tiefer und ich connecte halt viel mehr mit den anderen Creators, aber nicht halt mit jedem drum und dran. Und eben YouTube ist schon ein Bereich, den ich gern mehr mehr verstehen möchte oder aufbauen möchte. Und deswegen auch investiere ich auch viel mehr in YouTube als in Instagram in der letzten Zeit. Teilweise habe ich auch das Gefühl, dass Instagram tot ist. Aber es stimmt nicht, noch nicht. Aber deswegen, ja, macht es sich einfacher. Ja, wahrscheinlich mal YouTube.
Okay. Richtig spannend. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, für all deine Antworten und all die Einblicke, die du uns gegeben hast hinter deine Kulissen. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich noch 300 weitere Fragen stellen, was einfach total inspirierend ist, mit dir zu sprechen und von dir zu lernen und von deinen Erfahrungen zu hören. Von daher wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel erzählt hast.
Immer gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.